Willkommen zurück bei Words of the Future. Mittlerweile Folge 19 und diesmal wieder mit Florian. Hi.
Hallo, freue mich wie immer dabei zu sein.
Mit der Testfolge ist das sogar schon die 20. Folge.
Mann, ich kann mein Jubiläum ja fast feiern hier.
Ja, also es gibt einiges Neues diese Woche. Wir nehmen heute auch am selben Tag auf, an dem die Folge rauskommt. Ja, nicht die ich feiern wollte, aber das stimmt.
Ja, dafür gibt es jetzt die hochaktuellen News hier. Also aktueller kann es schon gar nicht mehr werden.
Ja, gut, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich weiß nicht, was heute passiert ist, aber zumindest so ein bisschen die Sachen von den letzten Tagen. Ja, ja. Unter anderem ist ja Gamescom, und ich glaube im Zuge der Gamescom oder schon davor, hat Nvidia DLSS 3.5 vorgestellt. Mhm. Hast du gesehen, oder?
Ja, das war eine ziemlich beeindruckende Demo, weil DLSS, für die Leute, die es kennen, ist ja dieses Upscaling-Modell irgendwie von Nvidia, womit man quasi niedriger aufgelöste Spiele hochskalieren kann und deswegen dann ein einigermaßen annehmbares Bild bekommt und aber mehr FPS einfach, weil das Game niedriger gerendert wird. Und jetzt gibt's irgendwie da Iterationen von so 1.0 war das erste, 2.0 gab es dann Verbesserungen und dann haben die Frame Generation auch noch mit reingenommen, dass nicht nur irgendwie das Game abgescaled wurde von der Resolution, sondern die auch Frames interpoliert haben, um es flüssiger zu machen. Und jetzt 3.0, was die vorgestellt haben, so ich es verstanden habe, konzentriert sich auf Raytracing ganz spezifisch und verbessert irgendwie die Raytracing Lighting Performance. Ich weiß noch, in dem Beispiel, was ich gesehen habe, konnte man irgendwie sehen, vielleicht die Leute, die Raytracing Games spielen, kennen das, der Effekt, dass dieses Raytracing immer so eine Sekunde auf sich warten lässt, bis die alle Rays berechnet würden. Also bei Minecraft Shadern zum Beispiel, das ist vielleicht das beste Beispiel, was die meisten Leute kennen, aber auch bei sowas wie Cyberpunk, hängt das Licht immer so ein merkbar spürbar nach. Vielleicht sind es auch nur wenige Millisekunden. So in diesem Beispiel, von Cyberpunk haben sie irgendwie so eine Beispielszene genommen, wo sich Lichter geändert haben, konnte man sehen, dass in diesem DLSS 3.0 Beispiel die Raytracing Performance natürlich besser war und aber auch die Latency, bis diese Rays berechnet wurden, auch wieder deutlich hochging. Das ist das, was ich davon mitbekommen habe. Aber das Technische...
Technologien, die da zusammengeführt wurden. Ursprünglich war DLSS mal nur Upscaling mit KI. Also du nimmst gerenderte Frames mit 1080p und skalierst die hoch auf 4K für Leute mit 4K-Monitoren. Ja. Und dann hat Nvidia ja Raytracing schon seit einigen Jahren. Das heißt, es werden Lichtstrahlen von Lichtquellen in die Szene geschossen und berechnet, wie die reflektiert werden. Und weil du halt nicht unendlich viele Lichtpartikel durch die Szene schießen kannst, werden 1000, 10.000, 100.000 Lichtstrahlen durch die Szene geschossen und dann wird interpoliert. Und das macht auch eine KI. Das heißt, du hast so eine Szene, die ein bisschen aussieht, als wäre die durch so ein... Ja, sieht eigentlich sehr... kornig aus, weil du so einzelne Punkte hast, wo das Licht gerendert wurde und nicht. Und
das sieht ein bisschen aus.
Füllt dann die Lücken auf.
Ich habe die Bilder, die gab es auch in diesem Demo-Beispiel, wo die das erklärt haben. Die Bilder sehen so ein bisschen aus, wie wenn man irgendwie was in der 3D-Software generiert und der dann immer die Bilder lädt, so ganz, ganz neuesartig, wo man schon einzelne Pixel erkennen kann, die nicht richtig generiert wurden. So ein bisschen wie gerade ein Renderprogramm, wenn es nicht fertig gerendert ist.
Genau, weil Renderprogramme machen ja auch meistens ja, sowas. Stimmt. Also stimmt. Da wird ja auch häufig Raytracing verwendet. Ja. Und jetzt bei DLSS 3.5, also du hattest ja auch Frame Generation erwähnt, das kam, glaube ich, bei DLSS 2.0 oder 3.0, dass mit KI auch noch Frames in Between generiert werden, um einfach die FPS zu erhöhen. Und jetzt bei 3.5 hat Nvidia ein bisschen aufgeräumt und vieles davon kombiniert. Weil bisher wurden zuerst 1080p mit Raytracing die Szene gerendert, dann hast du eine KI, die hat die Lücken aufgefüllt von Raytracing, dann hast du eine zweite KI, die hat das geupscaled, dann hast du eine dritte KI, die hat In-Between-Frames gemacht. Und Nvidia hat jetzt praktisch ein großes KI-Modell, was all diese Aufgaben übernimmt. Und dadurch, dass du so Sachen machst wie Raytracing und Upscaling in Kombination, kannst du einige Informationen nutzen, auch von den Frames davor und so weiter, um das Ganze ein bisschen besser zu gestalten.
Ja, merkt man, hat man deutlich gemerkt, meiner Meinung nach, in diesen Videos.
Genau, es wird schneller, weil es weniger Steps sind und dadurch, dass das eine Modell mehr Informationen hat und alle Aufgaben in einem macht, ist es auch qualitativ besser.
Ja, das ist geil, du.
Einen ähnlichen Effekt sieht man übrigens bei einer anderen Neuigkeit. Meta ist immer noch on fire und hat ein neues Modell vorgestellt, Seamless M4T, Model for Text, Model for Translation wahrscheinlich.
Ach, dieses
das ist auf jeden Fall ja, ist multimodal für Sprache und Text. Das kann übersetzen Text zu Text, Sprache zu Text, Sprache zu Sprache. Das ist wirklich sehr universal einsetzbar, wenn es um so Übersetzungsaufgaben geht.
Ja, das habe ich auch gesehen. Vor allem, weil es auch die Sprache ja so synthetisiert irgendwie und ausgibt. Da haben das irgendwie beworben mit, dass das Ding sogar Code-Switching unterstützt. Also wenn man jetzt mitten im Satz zwischen zwei Sprachen als bilingualer Mensch switcht, dann kriegt er das mit und kann das auch seamless translaten und so ein Quark.
Ja, also gibt's ja recht viele Leute, also selbst
wir als Jugendsprache.
Ja.
Sehr cringe. Die
Sprache wird ja immer gemischter.
Ja.
Und das war bisher zum Teil noch ein Problem, aber das ist schon ein beeindruckender Schritt nach vorne. Also auf jeden Fall State of the Art.
Ja, also so Dolmetscher ist wahrscheinlich so, denn die Dolmetscher dürfen jetzt schon um ihre Arbeitsplätze fürchten.
Die Spracherkennung ist auch sehr, sehr gut, also besser als zum Beispiel Whisper von OpenAI.
Mhm.
Also, das ist schon beeindruckend. Und das ist auch ein anderes Beispiel, ähnlich wie bei Nvidia, wo du ein Modell hast, was mehrere Aufgaben kombiniert und dadurch, dass es sowohl Text als auch Sprache als Trainingsdaten bekommt, kann es halt Zusammenhänge erkennen, die für ein reines Textmodell beim Übersetzen nicht möglich sind. Es gibt ja einige Informationen in Sprache, beziehungsweise in Sprachen, wie sagt man das im Deutschen? Also in Sprachen sind einige Informationen nur in der gesprochenen Sprache und manche nur in der schriftlichen Sprache.
Mhm. Du meinst so mit verschiedenen Betonungen von Worten? Oder wie meinst du das jetzt?
Genau, zum Beispiel für ein Language Model ist es ja schwer zu unterscheiden, was haben wir im Deutschen für Beispiele, Wörter, die gleich geschrieben werden mit unterschiedlichen Bedeutungen.
Bank zum Beispiel.
Genau. Wobei das ein schlechtes Beispiel, weil das wird auch gleich ausgesprochen.
Ja.
Aber es gibt ja zum Beispiel Wörter, die. Oder bestimmte Sätze, die nur im Gesprochenen existieren. Also schreibst du ja nicht.
Ja. Das ist wohl wahr, ja.
Und dann gibt es natürlich auch Formulierungen, die gibt es nur so im Text. Zum Beispiel Abkürzungen, etc.
Ja.
Das sagt man ja nicht. Auf jeden Fall lernen diese Modelle dadurch, dass sie mehrere Modalitäten haben, einfach mehr, können mehr Zusammenhänge erkennen.
Aber auch in den jeweils anderen Modalitäten, also Achso, weil es quasi auch gesprochene Sprache trainiert wurde, ist das auch bei der geschriebenen Sprache dann kompetenter, weil es einfach mehr als Inhaltsfeld Sprache bekommen hat?
Genau, also wenn du ein bisschen vermenschlichst, kannst du dir vorstellen, angenommen du willst eine andere Kultur kennenlernen, eine andere Sprache, dann hilft es dir, die Sprache zu verstehen, wenn du nicht nur die Schrift lernst, sondern auch das Gesprochene. Mhm. Und häufig hilft es dir auch, wenn du die Kultur lernst.
Ja, ja, okay.
Also ich hatte ein Semester Japanisch an der Universität und ein Teil des Curriculums war, dass man sich mit der Kultur auseinandersetzt, weil gerade bei nicht-romanischen Sprachen ist die Entwicklung der Sprache ganz anders und die Ursprünge von Wörtern machen nur kulturell Sinn. Das heißt, Language Models, die ein bisschen mehr Verständnis von der Welt haben, können auch Sprache besser verstehen und übersetzen.
Ja, und unter Umständen ist das ja auch ein Vorteil für restliche, also für, wenn ich jetzt an KIs denke, die nicht nur für Sprache gemacht sind, sondern so ganz generelle, vielleicht so ein Gemini von Google oder ein GPT-4. Ist natürlich, es geht ja immer darum, was hat diese KI für ein Weltbild, also wie gut kann diese KI hier die reale Welt erstellen, und dann ist wahrscheinlich die Multimodalität auch da ein Riesenvorteil, weil du einfach mehr Informationen dann rausziehen kannst.
Ja, das wird der interessante Part bei Gemini, wie intelligent das Ding wird durch die verschiedenen Modalitäten, ob es dann auf einmal auch besser Bilder generiert als Midjourney und so weiter.
Gemini ist ja auch angekündigt, jetzt irgendwie dieses Jahr Herbst, ne? Soll das rauskommen, so wie ich es gehört habe?
Also, ich glaube, ich habe mit Nico in der letzten Folge darüber gesprochen. Ich bin mir sehr sicher, dass das Training schon abgeschlossen ist.
Ja.
Google I.O. war vor 3 Monaten und da haben sie schon trainiert. Das heißt, wahrscheinlich wird gerade getestet und Google arbeitet natürlich auch an Produkten, in denen sie Gemini verwenden können.
Mhm.
Du willst ja nicht nur das Base-Modell, sondern du willst das in irgendwelche Produkte einbetten.
Ja, I see. Ist dann so auf GPT-4-Niveau ungefähr, ne? Was dann da wahrscheinlich rauskommen wird?
Ich hoffe doch deutlich besser.
Ah ja.
Es wäre traurig, wenn sie jetzt immer noch auf GPT-4-Niveau sind, nach so langer Zeit.
Dann wird es ja auch wirklich spannend.
Wir werden in der Zeit einige Produkte sehen, die besser sind als GPT-4. Ach, jetzt habe ich das zweite Open-Source-Model von Meta noch gar nicht erwähnt. Code Llama.
Code Llama.
Also Llama 2 ist ja das neue Language-Model von Meta.
Ja.
Da hatten wir drüber gesprochen.
Ja.
Und die haben das jetzt gefeintuned für Code Generation.
Mhm.
Das sind 3 Modelle. Einmal Code Llama, Code Llama Instruct und Code Llama Python. Extra für Python. Die Performance ist auch ganz gut. Die sind besser als GPT 3.5, ein bisschen schlechter als GPT 4, je nach Benchmark. Aber das Interessante ist eigentlich, wie die das trainiert haben. Wir hatten ja mal über synthetische Daten gesprochen und ob man irgendwann keine Daten mehr zu trainieren hat.
Synthetische Daten zur Erklärung sind Daten, die nicht von Menschen erstellt sind, sondern von KIs kommen, um KIs zu trainieren. Sozusagen fast schon wie so ein Kreislauf.
Genau. Und Meta hat im Prinzip das gemacht. Die haben das alte Language Model, Llama, das große genommen und haben es praktisch so Programmieraufgaben generieren lassen. Dann haben sie gecheckt, ob da irgendwelche Doppelungen drin sind, um das Dataset zu bereinigen. Und dann haben sie dasselbe oder ein anderes Language Model verwendet, um Tests für diesen Code zu generieren. Dann haben sie automatisiert den Code laufen lassen und geguckt, ob er funktioniert. Und wenn der Code funktioniert und die Tests erfüllt, dann wurde die Frage, der Code und die entsprechenden Tests als Trainingdaten für die Codemodelle verwendet.
Das ist ja nicht schlecht. Gibt es dann nicht, da hatten wir aber schon mal drüber geredet, dass es ja immer noch so ein Problem gibt. Was geht denn der Wecker los? Dass es immer noch so, ach, das war Aufnahme hier. Aufnahme mit Max, bitte aufstehen. Hatten wir dann nicht mal drüber geredet, dass es ein Problem eventuell geben könnte, wenn KIs die eigenen Outputs wieder zum Training verwenden, dass man dann irgendwie so, das Fachwort musst du gleich nochmal sagen, irgendwie so Angleichung der, also dass die Outputs, die so eine KI dann generiert, immer gleicher werden, immer generischer werden, weil das einfach so ein selbst sozusagen sich anpassender Kreislauf ist. Ist das nicht da jetzt auch ein Problem?
Dass sie so konvergieren.
Ja.
Ja, das wäre zum Beispiel ein Problem, wenn du einfach die Outputs direkt als Trainingdaten verwendest. Also du sagst, dem einen Llama-Modell generiere Code und das verwendest du als Trainingdaten für das andere.
Also unüberprüft.
Der entscheidende Schritt hier ist, dass die auch noch Tests haben generieren lassen und den Code wirklich getestet haben. Weil dadurch, dass du nur Code, der funktioniert, als Input verwendest und den Code, der generiert wird, der falsch ist, verwirfst und nicht verwendest, kriegst du praktisch so eine Verbesserung des Modells hin, indem du ja so Cherry-Picking betreibst und du das Beste nimmst.
Ja, okay, verstehe. Und
wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das für alle Bereiche funktioniert, aber für so spezielle Bereiche wie Code funktioniert es auf jeden Fall sehr gut.
Ja, wahrscheinlich, weil es da der Output ziemlich deterministisch ist. Also wenn du einen Code haben willst, der das und das machst, dann musst du halt den Code schreiben, während wahrscheinlich bei so Sachen wie Text-Output, Kreativem oder Bildgenerierung, wo es dann eine Angleichung von Antworten ja eher was Schlechtes ist, ist ja das bei Code eigentlich was Gutes. Wenn du halt die eine gute Lösung hast, dann willst du natürlich auch, dass die KI nicht auf die gleiche Frage 17 Lösungen, sondern halt möglichst immer die gleiche Lösung, die gute ausgibt. Also kann ich schon verstehen, ja.
Auf der anderen Seite, was natürlich passieren kann, ist, wenn das große Base-Modell jetzt Programmierfragen generiert und einfach keine Beispiele für, was weiß ich, Computerspiele generiert, dann wird das davon trainiertem Modell natürlich auch immer schlechter werden im Computerspiele programmieren zum Beispiel.
Da werden so Lücken im Wissen werden halt einfach größer. Ne?
Ja.
Ja. Aber dafür ist ja das Gute, dann wenn du das Human Supervision hast, dann fällt das natürlich auch wahrscheinlich, ne? Wenn du da gewisse Themenbereiche hast, die nicht abgedeckt werden. Oder ist die Datenmenge in dem Fall so groß, dass das Menschen gar nicht überblicken können?
Ja, es ist schwierig zu sehen, was nicht da ist. Es ist häufiger einfacher, Fehler zu erkennen, als zu sehen, dass irgendwas fehlt.
Ah ja, okay. Ja, I see.
Aber zum Beispiel ein Language oder ein Code-Modell nur für Python zu machen, ist, glaube ich, eine gute Idee, weil so kleine Code-Modelle sind ja schon sehr speziell. Die brauchst du nur, wenn du offline programmieren willst.
Ja.
Und dann macht es Sinn, das Modell so gut wie möglich zu spezialisieren, um möglichst viel Performance aus einem kleinen Modell rauszubekommen. Ich nehme an, sie haben Python gewählt, einfach weil das aktuell die beliebteste Programmiersprache ist.
Ist ja auch genau der Workflow, der ja scheinbar bei KI am besten funktioniert, weil auch so Sachen wie GPT-4, hat man darüber gesprochen, funktionieren ja im Prinzip auch nicht viel anders, indem es im Hintergrund mehrere spezialisiertere KIs laufen lässt, also eins, was irgendwie sich mit Medizin vielleicht auskennt, eins, was sich mit Code auskennt, eins, was sich mit Business auskennt, und die geben alle einen Output, und dann gibt es ein Programm, was sich sozusagen ein Output dieser spezialisierteren KIs nimmt und den dann wirklich an den User weiterleitet. Deswegen ist dieses Konzept, KIs zu spezialisieren, ja scheinbar gerade ziemlich erfolgreich oder gibt bessere Outputs in diesem speziellen Themenbereich.
Ja, Google hat auch aktuell richtig viele, ich glaube, Google released gerade sehr viele von den Research-Papern, die sie für Gemini verwendet haben. Das heißt, Google, ein Beispiel ist Teaching Algorithmic Reasoning via In-Context Learning. Das war ein Paper, wo sie analysiert haben, wie man Language Models beibringen, zu addieren, zu multiplizieren oder weniger Fehler zu machen, indem man ihnen praktisch in den Kontext, also in den Prompt, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für addieren und multiplizieren gibt. Also ähnlich wie du so einem Kind so ein Beispiel zeigst für schriftliches Multiplizieren,
zeigst
du bei jedem Prompt dem Language Model so ein Beispiel, wie man Zahlen addiert und multipliziert. Und dadurch kannst du die Performance von Language Models in den Bereichen, wo sie ja eigentlich sehr schwach sind, deutlich verbessern.
Ach so, aber gar nicht im Trainingsprozess, sondern im Prompt, also in der Endbenutzung. Ja. Jetzt gebe ich, bevor ich den irgendeine Frage, wo Mathematik drin vorkommt, frage, ich schreibe mich vorher rein, hier gibt's eine kleine Anleitung, wie sie mathematisch Sachen addieren und dann Anleitung. Und dann kommt eigentlich ein Prompt und dann ist der Output besser. Krass.
Genau, weil das Language Model das dann einfach nachmacht. Und das Problem in kleinere Teilaufgaben zerlegt wird. Also zum Beispiel bei schriftlichem Multiplizieren macht es dann Schritt für Schritt erst die Zahl in ihre Zehner- und Hunderterstellen zerlegen und dann einzeln miteinander verrechnen. Und dadurch kannst du halt so Multiplikationen von 6-, 7-, 8-stelligen Zahlen, die vorher nicht möglich waren, jetzt relativ häufig hinbekommen.
Das scheint aber auch so ein bekanntes Problem zu sein, dass man irgendwie KIs Sachen Schritt für Schritt machen lassen möchte, weil ich habe jetzt schon vor Monaten, als GPT-3.5 der neueste Schrei war, da gab es ja dann damals diese Prompt-Engineer-Leute, die gesagt haben, hier, ich bin der Profi, ich weiß, wie man Prompts engineert. Und da war etwas, was total häufig vorgekommen ist, sind so Sachen, so Formulierungen gewesen wie let's think this through step by step, sodass die KI wirklich Schritt für Schritt Sachen aufzählen sollte. Und auch das wurde dann irgendwie so die Aussagen immer, hat denn die Outputs wesentlich verbessert. Also das scheint irgendwie bei den Transformer-Modellen gerade so ein Stilmittel zu sein.
Ja, hast du eine Idee, wir damals in der Folge drüber gesprochen, dass man dadurch, dass man das Model kleinere Steps machen lässt, weil jeder Durchlauf für jedes Token ist ja dieselbe Menge an Rechenleistung, da hatten wir mal drüber gesprochen.
Ja.
Indem du die Aufgabe in kleinere Teile zerlegst, kannst du das Problem mit mehr Rechenleistung versorgen.
Ah, okay, ja.
Also weil einfach häufiger durch das Language Model geht.
Ja, verstehe.
Was auch von Google kam, ist Reinforced Self-Training. Das ist ähnlich wie das, was wir gerade bei Meta besprochen haben, dass man während des Trainingsprozesses das Modell so eine Art Policy gibt oder Regeln oder Themen oder sagt, hier, das klappt noch nicht. Und dann soll das Modell Trainingsdaten generieren, zum Beispiel du bist zu rassistisch. Und dann generiert das Modell Beispiele für nicht-rassistische Texte, nicht-rassistische Antworten. Mhm. Und die werden dann als Trainingsdaten verwendet, um das Modell zu feintunen.
Okay. Einfach so irgendwelche Outputs, oder muss man dann sagen, nicht rassistisch, wenn man auf einem gewissen Themenbereich ist. Also ich will jetzt hier Code-Snippets, wobei, wie sollen die rassistisch sein, das ist irgendwie Bullshit. Unterhaltungs-Chat-Verläufe, und dann sind die zu rassistisch, oder kannst du dem einfach nur sagen, du bist zu rassistisch, und der spuckt dir dann irgendwelche Sachen aus, weil mir ist nicht klar, wie der Inhalt dann da drin, also irgendwie nennenswert sein sollte.
Genau, du machst praktisch einen Prompt mit, generiere Trainingsdaten, die nicht rassistisch sind, überprüfe deine Antworten auf Rassismus und checke, dass da kein Rassismus drin ist. Und so dann einfach. Generiert es Trainingsdaten mit besonderem Fokus darauf, und dann werden die verwendet. Das wäre so ein Beispiel.
So einfach kann es sein. Man muss den Leuten nur sagen, dass sie rassistisch oder nicht rassistisch sein sollen.
Ja, manchmal hilft es.
Ja. Man könnte einfach so ein Disclaimer bei diesen Textboxen hinpacken. Und da steht dann, bitte schreiben Sie der KI einmal, dass sie nicht rassistisch sein soll, wenn sie mit ihr nicht rassistisch interagieren wollen.
Und das ist eine gute Überleitung. diese Custom Instructions für ChatGPT sind jetzt in Europa verfügbar. Das heißt, du kannst das jetzt wirklich machen.
Das sind deine Custom Instructions. Reinschreiben, bitte nicht rassistisch sein. Und dann wird nämlich GPT-3.5 tatsächlich nicht rassistisch sein.
Es gibt ja zwei Boxen. Einmal, what would you like ChatGPT to know about you? Kannst du dann Informationen über dich reinschreiben, zum Beispiel, wo du wohnst, das kann relevant sein für Antworten, was für Hobbys du hast, wie alt du bist, ob du in der Schule bist, ob du im Berufsleben bist, was dein Job ist und so weiter. Das musst du dann nicht jedes Mal der KI wieder erzählen, wenn du irgendwas haben willst. Und dann gibt's eine zweite Box, how would you like ChatGPT to respond? Und ja, da kannst du ganz wilde Sachen machen. Wenn das interessiert und wer wissen will, wie man da ein bisschen ChatGPT verbessern kann, könnt gerne auf den Discord-Server kommen, dann können wir ein bisschen darüber reden. Es gibt einige Sachen, die man machen kann, zum Beispiel, was wir eben gesagt haben mit diesem Think Step by Step. Hm. Aber du kannst auch ihm sagen, er soll nicht dauernd erwähnen, dass er ein Language Model ist. Du kannst ihm sagen, er soll sich kürzer fassen oder länger fassen. Oder was ich zum Beispiel gemacht habe, was mich sehr gestört hat, ist, dass ChatGPT häufig durcheinander kommt mit LaTeX-Code. Und wann LaTeX im Browser gerendert wird und wann er LaTeX-Code in so einen Codeblock setzen muss, damit ich den kopieren kann und er nicht gerendert wird. Da habe ich ihm einfach gesagt, er soll beides machen. Das klappt auch einigermaßen. Mhm.
Aber diese Inputs, die man dem da gibt, sind doch nichts anderes als einfach nur Additionen zum eigentlichen Prompt, oder? Die werden doch einfach nur bei jedem Prompt, den du mit hinzufügst, doch nochmal wieder reingepackt, oder? Also könnte ich das auch theoretisch einfach in einen Prompt reinschreiben?
Im Prinzip schon. Aber ich glaube, es passiert noch ein bisschen im Backend bei OpenAI, dass die entweder noch einen Text davor klatschen, so nach dem Motto, das ist, was der User will, was du weißt, aber verwende das nur, wenn es relevant ist für den Kontext. Dass dann auch so ein Satz dazu geschrieben wird. Und die Chat-Models sind ja trainiert mit dieser Chat- Struktur mit User, Assistant und System Prompts.
Ja.
Es kann sein, dass die Custom Instructions in einen System Prompt packen. Das verhält sich nochmal ein bisschen anders. Wenn man die API benutzt hat, weiß man, wovon ich rede.
Ja, okay. Verstehe.
Also ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es dasselbe. Also im Prinzip wird es einfach mit in den Prompt geschrieben, als Information für das Language Model.
Ist das denn für kostenlose User verwendbar, oder ist das auch ein GPT Plus Feature?
Ich meine, das ist für alle verfügbar.
Okay, dann müssen wir ja auch gar nicht drüber reden, wie man das selbst emulieren kann. Ich gucke das aber ganz kurz mal.
Was ich mir vorstellen kann, bei 3.5, was ein Problem ist, dass der Kontextfenster von 3.5 nicht so groß ist. Wenn man die Custom Instructions zu lang macht, dass man dann ein bisschen den Prompt füllt und dann nicht so viel Kontext mehr hat im Chat.
Ah doch, ich kann Custom Instructs auch erstellen, ja. Geht tatsächlich auch als kostenloser User.
Ja.
Dann schreibe ich schon mal rein. Bitte nicht rassistisch sein.
Oh Gott.
Meinst du, was passiert, wenn man da schreibt, bitte sei rassistisch, was dann passiert? Weil wenn das als System Prompt verwendet wird, dann hebelt das im Idealfall die, was heißt im Idealfall, also hebelt das vielleicht die, die Sicherheitsvorkehrungen aus.
Ich empfehle dir, das nicht zu testen, du wirst wahrscheinlich von OpenAI gebannt.
Ja, habe ich noch nicht vor. Aber wenn ihr den so, Hörer da draußen, Hörerinnen, das mal testen wollt, dann schickt die Ergebnisse gerne in den Discord.
Ja, bitte nicht.
Ja, Words of the Future Discord.
Für die Künstler da draußen, Midjourney, diese Text-to-Image-KI, hat jetzt auch ein In-Painting-Feature. Das heißt, man kann irgendwas vom Bild wegradieren und dann generiert die KI den fehlenden Teil. Das hat bisher noch gefehlt.
Ist denn Midjourney immer noch nur auf Discord verwendbar?
Ja. Ich glaube, sie arbeiten an einer Web-UI, aber aktuell kannst du es nur auf Discord verwenden.
Das keine Ahnung, warum. Das ist sehr, sehr wild. Ja, ich habe das auch mal benutzt und dachte mir, das ist doch so ein, das sieht aus wie so ein kleines Schulprojekt, was sie da gemacht haben. Hat aber auch lustigerweise, habe ich letztens gesehen, nur 11 Fulltime-Mitarbeiter, dieses Programm.
Ja.
Und dafür ist es erstaunlich gut.
Ja, ja. Aktuell, Google hatte ja mal Imagen, aber das war, glaube ich, nie für Kunden verfügbar. Oder doch, jetzt langsam ist es, glaube ich, über irgendwelche APIs verfügbar. Auf jeden Fall hat ein Teil des Imagen-Teams sich abgesplittet und eine eigene Firma gegründet mit so einer Art Konkurrenzprodukt zu Midjourney. Ich habe da aber noch keine Ergebnisse gesehen. Ich weiß nicht, wie gut das ist oder ob das schon raus ist.
Es soll aber auch ja spätestens, haben wir eben drüber geredet, Gemini soll ja auch Midjourney, und Midjourney ist ja gerade das führende Bildgenerierungsprogramm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwie, also rivalisieren oder auch besser sein.
Ja, ich bin mal gespannt, ob Gemini wirklich Bilder generieren kann. Ist natürlich durchaus möglich. Und wenn ja, wie gut die Qualität ist. Und ob der Output immer noch wesentlich Text ist.
Ja, konnte das denn GPT-4 überhaupt schon mal? Ich weiß, GPT-4 soll multimodal sein, aber multimodal im Sinne von, das versteht zwar die Inputs, aber generiert keine Bilder, ne?
GPT-4 hat Text-Input und Text-Output und es gibt eine Variante, die auch Image-Inputs hat, aber keine Image-Outputs.
Ja, okay. Dann wäre das ja zum Beispiel so ein Feature, wo Gemini dann wirklich mal nochmal ein neues Feature bereitstellen würde, wenn es wirklich so kommt.
Ja, wäre spannend. Ja. Bisschen mehr Konkurrenz. Ich glaube, diese ganze Ex-OpenAI-Mitarbeiter und Ex-Google-Mitarbeiter ist auch so ein Schlagwort für Investoren. Da werden die richtig wild. Ich weiß nicht, wie viele Startups von irgendwelchen Ex-OpenAI-Mitarbeitern es gibt,
ja, was, die nur so Millionen, oder so.
Millionen an Funding bekommen.
Du musst einfach nur einmal also kurz Beispiel, bei OpenAI arbeiten.
Anthropic sind ja Ex-OpenAI-Mitarbeiter oder Ex-OpenAI-Gründer. Inflection AI auch. Also die ganzen mittelgroßen bis kleinen AI-Startups haben häufig irgendwelche Leute, die von Google oder OpenAI oder sonst wo abgewandert sind.
Liegt wahrscheinlich auch daran, dass diese großen Firmen bislang ja so der eigentlich die einzigen Firmen waren, wo man hingehen konnte, wenn man was in diese Richtung gemacht hat. So, das heißt, es mussten die ganze AI-Wissen von den Leuten, die interessiert waren, hat sich da eben kumuliert in diesen Firmen und die Leute, die dann rausgehen und eigene Firmen jetzt langsam gründen nach diesem großen KI-Hype jetzt, sind halt dann zwangsmäßig einfach immer die Ex-Mitarbeiter von den großen Firmen, die das schon ganz am Anfang gemacht haben.
Ja, es ist jetzt auch zum ersten Mal, dass so kleinere Unternehmen die Investitionen bekommen, die sie brauchen für die ganze Hardware. Bisher hatten ja nur die großen Firmen das Geld für die Hardware.
Es gibt noch Hardware zur Verfügung, das wundert mich. Ich habe immer so den Eindruck, alle Hardware, die produziert wird, wird direkt aufgekauft von irgendwelchen OpenAIs oder Googles.
Ja, im Zweifel von China.
Oder von China, dürfen die aber jetzt ja nicht mehr. Die haben ja jetzt ihre letzte große Ladung.
Nvidia darf alte oder gedrosselte Karten an China verkaufen.
Ah ja, okay.
Und selbst die werden auch wie verrückt gekauft von China. Aus Angst, dass sie in Zukunft noch weniger kaufen dürfen oder einfach, weil sie es dringend brauchen.
Ja.
Also Nvidia hat vor kurzem ihre Quartalszahlen veröffentlicht und es ist völlig absurd. Die haben 13,5 Milliarden Umsatz gemacht. 10 Milliarden davon in Data Center Revenue. Ja. Und das ist ein Anstieg von 171% zu letztem Jahr.
Hätte mal jemand Aktien kaufen müssen.
Hab ich.
Stark, früh genug und immer gut genug. Also
ja, aber dann, leider zu wenig.
Ja.
Ja, also ich bin nicht reich.
Schade, schade. Ja, warte mal noch ab, du. In 2 Jahren haben die ihr Revenue vertausendfacht wahrscheinlich.
Ja, Nvidia sagt, sie erwarten nächstes Quartal sogar 16 Milliarden Revenue.
Oh ja. Ah, apropos, jetzt wo wir gerade hier bei der Hardware sind, da muss ich aber noch eine Sache jetzt einwerfen. Ich habe einen Artikel gesehen, Google benutzt jetzt tatsächlich nachweisbar KI, um Chips herzustellen, also zu designen. Ja, ist, ist das jetzt nicht der erste wirkliche Use Case, wo wir mal hören, dass tatsächlich KIs verwendet werden, um Hardware zu designen?
Letztes Jahr hat Nvidia schon ein System vorgestellt, was Chip-Design macht für TSMC, glaube ich.
Ah, das heißt,
also es gibt schon länger Chips da.
Okay, I see.
Aber diese Feedback-Loops werden immer enger. KIs designen Hardware, KIs designen Trainingsdaten und so weiter. Ja. KIs helfen beim Coden. Es wird immer mehr, du hast immer mehr Feedback-Loops von Systemen, die helfen, die Systeme zu verbessern. Es wird immer schneller. Also, ja, exponentielles Wachstum.
Okay, stabil.
Dann merkt man das.
Ist schon einfach sehr viel von KI-Influenced, ohne dass wir überhaupt eine AGI haben. Wahrscheinlich, wenn wir die AGI dann irgendwann haben, ist schon alles irgendwie von KI in gewisser Weise mal angetastet worden. Von der Chip-Herstellung zu der Code-Software-Produktion zu den Trainingsdaten, zu den Inhalten im Internet.
Ja.
Schon verrückt.
Nvidias reine Gewinne haben sich auch verzehnfacht zuletzt im Jahr. Von 600 Millionen zu 6 Milliarden.
Boah. Das ist schon sehr,
also sehr komisch. Das sind, glaube ich, 2,50 Euro pro Aktie.
Ja.
Aber was an Aktionäre ausgezahlt wird, ist viel weniger. Ich weiß nicht, was Nvidia mit dem ganzen Geld macht. Ich weiß nicht, ob die irgendwie neue Hardware-Produktion bauen oder neue Datacenter aufbauen. Die haben auf jeden Fall viel zu viel Geld und ich habe keine Ahnung, was sie damit machen.
Ja, wahrscheinlich genau das. Ich meine, es wird sich ja auch lohnen. So, wenn die gerade jetzt diese Riesenkapitalvorschuss bekommen haben und absehbar ist, dass in nächster Zeit das Thema nur größer wird, es lohnt sich doch jetzt absolut da, ihre Kapazitäten zu erhöhen.
Ja, und ich glaube, die werden auch noch was länger Umsatz machen. Es gibt weltweit ungefähr Server-Hardware im Wert von $1 Billion. Und diese ganzen Server sind ja jetzt gerade dabei, ihre Hardware umzustellen auf AI.
Ja, ja, das stimmt. So.
Oder zumindest die Hardware-Struktur umzustellen auf, ja, von dieser CPU-Heavy-Design-Choices zu mehr GPU-Heavy, weil das einfach ein bisschen vielseitiger ist in den aktuellen Zeiten mit KI.
Ja, ja,
das und ist wenn Nvidia Potenzial. einen großen Teil von diesem Markt bekommt, $1 Billion Umsatz.
Meinst du, es lohnt sich jetzt noch, die Nvidia-Aktien zu kaufen?
Oh, ich weiß nicht.
Es könnte auch jetzt so ein Hype sein. Also es muss auch so sehen, alle Leute sehen ja, was hier mit KI abgeht. Und es ist ja schon denkbar, dass die da auch Leute versucht haben, jetzt Aktien sozusagen im Vorhinein zu kaufen und deswegen der Aktienpreis.
Also ich glaube nicht, dass Nvidia, also wenn man davon ausgeht, dass Kapitalismus weiterläuft, dann glaube ich nicht, dass Nvidia überbewertet ist, aber ich glaube, dass viele andere Chip-Hersteller im Vergleich zu Nvidia unterbewertet sind. Also ich sage ja immer wieder AMD, aber auch Intel, TSMC und so weiter. Ich glaube, die müssten eigentlich auch deutlich höher bewertet sein, wenn man, aber Nvidia ist halt so das Aushängeschild für die ganzen Investoren für KI-Hardware.
Ja. Ja, ja.
Haben auch gutes Marketing, muss man sagen.
Ja. Das war der kleine Aktiensektion hier im Podcast. Wir kommen jetzt zum Wetter.
Actually, Wetter ist auch ein Bereich, wo KI relativ viel macht. Also so Forecasting.
Ja, Wetterforecasting, das habe ich auch letztens gesehen, ne? Ist ja jetzt gerade, man hat ja irgendwie große Modelle, die nicht mit KI gesteuert sind, wo man dann so, was sind so die Zeitleisten, die ich da gelesen habe, so Wetter gut vorhersagen innerhalb der nächsten 20 Minuten, dann schon schlechter vorhersagen, was die nächste Stunde angeht, und dann alles, was über die nächste Stunde hergeht, ist dann schon wieder wackelig, und dann, wenn es weiter Richtung 6 Stunden, 12 Stunden geht, ist es eigentlich nur noch eine irgendeine Prognose, und alles, was über einen Tag geht, ist dann irgendwie, dann sind die Wahrscheinlichkeiten irgendwie bei 40%, dass das so eintritt. Was ich interessant finde, muss ich sagen, mit dem Wetter, mit den Daten, die man heute alle lesen kann, auslesen kann und verwerten kann, dass das sich, dass wir nicht so weit sind, das Wetter ziemlich genau über einen Tag, zwei Tage zu verwerten. Und da ist
ja, das kann ich dir erklären. Ja? Das hängt mit einem bestimmten Bereich der Mathematik zusammen, weil sich Wetter ist ein sogenanntes chaotisches System. Kleinste Veränderungen können große Auswirkungen haben. Mhm. Man spricht ja gerne von dem Schmetterlingsflügel, aber es kann passieren, dass wenn irgendwo in irgendeinem Kaff jetzt Beton statt Wiese ist, dass dadurch der Boden etwas länger warm bleibt, sich Luftmassen deswegen ein bisschen anders bewegen und deswegen kippt da jetzt das Klima gerade an dem einen Wackelpunkt. Ist halt praktisch, jedes Luftmolekül spielt eine Rolle und das System ist zu komplex, um es vorherzusagen.
Zu komplex, um es generell vorherzusagen, oder zu komplex, um es jetzt mit den jetzigen Modellen vorherzusagen, aber eine KI, die weiß, da ist die große Teerstraße, die Luft an der Stelle erwärmt, und da ist der Bach, der die Luft da an dieser Stelle abkühlt. Also meinst du, das kann noch genauer werden?
Also es kann genauer werden, aber es kann nie sehr genau werden, weil du im Prinzip jedes Teilchen in unserer Atmosphäre mitberechnen müsstest, weil jedes Teilchen einen Einfluss haben kann. Es ist halt schwer, es mit irgendeinem einfacheren Modell zu approximieren. Klar, du kannst Luftmassen einfach als zusammenhängende Konstrukte betrachten und sagen, hier das Hochdruckgebiet schiebt sich darüber.
Ja.
Und das hilft und ist eine gute Approximation. Aber dann kann das anders als die Vorhersagen zum Beispiel plötzlich kippen. Du kannst nicht vorhersagen, woran es liegt, weil das System zu komplex ist und zu viele Variablen hat.
Ah ja, okay. Das heißt, es muss darauf hinlaufen, dieses Wetter zu verändern. So kleine Wetterzellen, ja, die man dann machen kann.
Ich habe ein sehr gutes Buch zur Chaostheorie. Das geht da ein bisschen mehr in die Tiefe. Ich kann das mal kurz holen, dann kann ich noch eine Buchempfehlung diese Folge rausgeben.
Machen wir jetzt jede Woche eine kleine Buchempfehlung. Dieses Mal zur Chaos-Theorie mit Bezug auf Wetter.
Genau. Chaos, The Amazing Science of the Unpredictable von James Gleick. Mhm. Sehr gutes Buch. Auch mit guten Darstellungen. Beispiel dafür sind zum Beispiel Fraktale, das Mandelbrot.
Ah ja.
Interessantes Thema. Also gerade Mathe. Ich kämpfe in der Universität damit, aber schon ein sehr interessanter Bereich.
Ist schon ein sehr relevanter Bereich vor allen Dingen.
Ja. Wir haben noch ein anderes großes Paper, was rauskam. Es ist gar kein Paper, es ist eher so eine Art Report über Consciousness, also Bewusstsein in Language Models und KI.
Oh, was ist jetzt passiert?
Es ist nichts passiert, es war eher so eine grundlegende Untersuchung. Können KI-Systeme bewusst sein? Was ist Bewusstsein? Wie untersuchen wir das? Von verschiedenen KI-Instituten und Forschern, die sich zusammengesetzt haben und mal runtergeschrieben haben, so, was sind Indikatoren, worauf achten wir, sollten wir daran arbeiten, kann man das überhaupt testen?
Mhm.
Und eine der Annahmen, die sie getroffen haben für dieses Paper, war zum Beispiel, dass Consciousness wissenschaftlich studiert werden kann und dass Forschungsergebnisse aus der Psychologie anwendbar sind auf Language Models. So, okay. Das ist schon der erste Punkt, wo ich nicht sicher zustimmen würde.
Dass man einfach ganz generell Psychologie auch an sowas wie einer KI machen kann.
Ich glaube, es ist wenig sinnvoll. Also erstens bin ich mir nicht sicher, ob Psychologie die richtige Wissenschaft ist, um sich mit Bewusstsein zu beschäftigen. Und ob das nicht vielleicht ein Problem der Biologie ist.
Was sind denn überhaupt die Kriterien? Worauf wurde sich denn in diesem Paper geeinigt? Was sind die Kriterien? Weil das ist ja das große Problem von Consciousness. Wie kann man jemandem oder etwas Bewusstsein unterstellen oder nachweisen?
Genau, das ist das nächste Problem. Du kannst Bewusstsein nicht nachweisen, auch nicht in Menschen. Es gibt einige Modelle für Bewusstsein, aber dass es mehrere Modelle gibt, sagt eigentlich schon, dass wir keine gute Idee davon haben.
Ja.
Es gibt zum Beispiel Recurrent Processing Theory, dass ein System algorithmisch Sachen wiederholt, Schleifen und sich die immer wieder vor Augen führt oder so ungefähr.
Ja.
Aber das ist halt alles schwer in Language Models nachzuweisen. Ja. Oder Global Workspace Theory, dass ein intelligentes oder bewusstes System die Aufgaben in kleine Abteilungen unterteilt, ähnlich wie das Gehirn einen motorischen Bereich hat oder einen
emotionalen Bereich. Ähnlich wie Auto-GPT oder GPT-4.
Und dass man so ein zentrales Element hat, was das zusammenführt und praktisch für Bewusstsein verantwortlich ist.
Ja, aber da würde GPT-4 doch beispielsweise doch schon unter die Kategorie fallen, ne?
Ja, zum Beispiel. Und das sind halt Modelle aus der Psychologie auf einem sehr abstrakten Level, die wenig die tatsächlich darunterliegende, die physikalischen Effekte von Bewusstsein erklären. Das wäre, finde ich zumindest, deutlich interessanter, wie biologisch das in unserem Kopf passiert.
Mhm.
Ich glaube, das ist sinnvoller, weil, und das haben sie auch in dem Report gesagt, die Indikatoren, die sie hier nennen für diese Sachen, sind nicht besonders schwer nachzustellen. Zum Beispiel, eine der Theorien ist Agency und Embodiment, dass ein bewusstes Lebewesen ein Ziel hat und ein Körper und praktisch sich selbst in seiner Umgebung wahrnimmt und erkennt. Aber du hast irgendwelche Robotikmodelle, die in Robotern arbeiten.
Im Sinne von nachzustellen, also das könnte man jetzt schon mit KI so einbauen, um dieses Kriterium zu erfüllen und dann könnte man sagen, das Ding hat Bewusstsein, aber ist so aus der Luft gegriffen, dass es nicht wirklich dann Sinn ergibt, es so zu machen.
Ja, also du könntest KI-Systeme bauen, die nach irgendeinem dieser Systeme, nach dieser Theorie bewusst wirken würden und die Bedingungen erfüllen, aber relativ triviale Systeme sind. Das Problem ist, dass Language Models halt Menschen nachahmen und dadurch auch die Bedingungen, die wir setzen, für Bewusstsein nachahmen.
Mhm,
und nicht unbedingt Bewusstsein müssen.
Aber ist ja die Frage, was würde denn, und das ist so immer die große Frage, die im Hintergrund schwebt, ist es denn überhaupt sinnvoll, dass KI sowas wie Bewusstsein entwickeln? Also in dem Fall, wenn wir sagen, wir könnten heute schon was bauen, was irgendwie das Ganze, diese Kriterien erfüllt, dass man ein Bewusstsein hat, dann sind das ja immer so kleine Gimmicks, die nicht wirklich irgendwie besser sind als so ein GPT-4, wo man eigentlich sich jetzt klar oder der Meinung
genau,
ist, dass
das GPT-4
kein Bewusstsein hat, dann verliert ja dieses Ding so ein bisschen den Status des Werkzeuges, dass man ziemlich universell verwenden kann und das auch irgendwie irgendwie alle Sachbereiche abdecken kann.
Genau, also sie sind zum Schluss gekommen, es gibt aktuell keine KIs, die bewusst sind. Ich glaube, das ist ziemlich klar.
Ja.
Aber Bewusstsein an sich ist auch erstmal keine nützliche Fähigkeit. Kann sogar kontraproduktiv sein, weil sie haben auch geschrieben, es gibt ja Fälle von Menschen, die eine emotionale Beziehung zu Language Models aufbauen und dann davon überzeugt sind, dass diese bewusst sind. Und das ist ja in der Regel erstmal nichts Gutes.
Ja.
Das ist ja etwas, was man eigentlich erstmal vermeiden sollte.
Okay.
Aber, und das sagt der Report auch, wenn Bewusstsein keine rein biologische Eigenschaft ist, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine rein biologische Eigenschaft ist, dann werden KI-Systeme früher oder später dahin kommen.
Ja, okay.
Es ist nicht so, dass uns irgendwie noch Hardware oder so fehlt.
Ja. Oder die Definition dazu. Aber ist es dann in dem Fall, um nochmal die Frage zu stellen, wenn wir davon jetzt ausgehen, dass Bewusstsein ja sogar kontraproduktiv sein kann, dann müssen wir aber, wenn du jetzt davon ausgehst, dass früher oder später KIs dahin kommen, irgendwie, aber es muss ja positive Aspekte geben, sonst würde man ja versuchen, das möglichst aus den KIs rauszuprogrammieren, ne?
Ich glaube, man wird möglichst lange versuchen, KIs wirken zu lassen, als hätten sie kein Bewusstsein.
Ja, okay, weil was ich mit Bewusstsein assoziiere, wow, jetzt wirken lassen, als hätten sie kein Bewusstsein, ist auch eine gute Formulierung. Aber was ich immer damit assoziiere, ist ja, dass Das große Problem, oder was ist ein Problem, also eine Eigenschaft der KI jetzt gerade ist, dass eben der Lernprozess abgeschlossen ist und du wie so ein Werkzeug hast, dass du immer wieder neu aufrufen kannst, immer wieder clean plate von sozusagen dem Trainingsstandpunkt an. Es ist wie in festgefroren in Zeit, deswegen auch ist es schwer, dem irgendwie Bewusstsein zuzuordnen. Obwohl wir ja auch drüber gesprochen haben, dass man theoretisch argumentieren könnte, jede Instanz, die man von GPT-4 und so aufruft, könnte vielleicht als ein Bewusstsein definiert werden, aber es ist so eine andere Sache. Vor allem, weil das Paper ja auch dem widerspricht. Dass, wenn ich aber jetzt mir eine KI vorstelle, die ihr nicht Bewusstsein so zurechne oder mit der Definition irgendwie nachweisen kann, wie wir das oder wie wir so ungefähr als Menschen uns als Bewusstsein wahrnehmen, dann ist ja der Vorteil, den ich da drin sehe, dass dieses Bewusstsein ja permanent lernen kann. Also diese KI könnte dann ja aus jeder Interaktion lernen und ein muss ja dann, also das ist ja ein Kriterium, wie wir eben gesprochen haben, sich selbst in der Umwelt sozusagen verordnen können als Entität und deswegen auch die Umwelt kontinuierlich besser verstehen können. Und ich kann mir vorstellen, dass da so ein großer Vorteil drin liegt, dass du ein Gerät hast, was irgendwie so kontinuierlich mit auch den Gegebenheiten der Realität, die ja auch irgendwie weitergeht, sich verändert und damit lernt.
Ja. Also ich glaube, das wird nächstes Jahr 2024 das große Thema, wenn wir die ersten Systeme haben, die Continuous Learning haben, also immer weiter lernen können, auch während der Nutzung. Und ich glaube, das wird für viele Menschen der Kipppunkt, wo sie zumindest glauben, dass das System bewusst ist.
Ja.
Und auch immer häufiger emotionale Bindungen dazu aufbauen, weil es halt Dinge über dich lernt, sich die merkt und sein Verhalten entsprechend ändert. Was ja ein sehr menschliches Verhalten ist.
Ja.
Auf der anderen Seite setzen wir auch gerne Grenzen zwischen uns und allem anderen. Also ich glaube, viele Menschen werden, egal was KI leistet oder wie es sich verhält, immer sagen, dass es kein Bewusstsein hat. Ähnlich wie wir sagen, dass Tiere anders sind als wir. Ganz egal, ob jetzt Studien zeigen, dass bestimmte Tiere mehr emotionale Intelligenz haben als wir, sich besser in Gruppen organisieren oder sich ähnlich verhalten können, ähnlich komplexe Sprachen haben, was auch immer. Du kannst ja einfach jedes Argument, was Leute bringen, nee, Tiere sind nicht intelligent oder nicht bewusst oder was auch immer. Du findest ja häufig irgendeine Spezies, die diese Bedingungen erfüllt.
Ja, aber ich habe noch nie ein Tier gesehen, was gegen Magnus Carlsen im Schach gewonnen hat. Also muss man auch schon sagen.
Genau. Auf der anderen Seite, kennst du diesen Ape-Test, wo man Zahlen auf dem Bildschirm gezeigt bekommt und dann werden die verdeckt.
Und die muss man in Reihenfolge anklicken. Die werden verdeckt, genau. Die muss sie in Reihenfolge anklicken und Menschen kacken da komplett ab, im Gegensatz zu Affen, die das richtig gut irgendwie können.
Ja, Affen haben ein deutlich besseres Kurzzeitgedächtnis als wir. Also wenn das Kriterium ist, könnte man sagen, die sind intelligenter als wir. Jetzt ist das aber natürlich nicht das Kriterium, was Menschen wählen, um uns zu vergleichen. How convenient.
Es ist aber, muss man sagen, auch immer eine Kumulation. Also wir können ja gewisse Teilbereiche jetzt immer rausnehmen und dann sagen, das Tier hat die und die Fähigkeit besser, das und das hat ein besseres Kurzzeitgedächtnis. Aber es ist natürlich schon auch irgendwo bezeichnend, dass wir als Menschen alle diese Fähigkeiten in mehr oder weniger gutem oder dann halt in manchen Fachbereichen auch schlechteren Maße als andere Tiere in einem vereinen. Und ich glaube, diese Allrounder-Fähigkeit ist ja auch das, was uns so als Spezies irgendwie hier zur Vorreiterstellung auf diesem Planeten geführt hat. Und ist aber lustigerweise, und das muss man dann sagen, genau das, was KIs früher oder später erreichen werden. Also spätestens dann ist die Unterscheidung, und da muss ich dir widersprechen, zwischen diesem Wir-Mensch in Abgrenzung an das Tier und in Abgrenzung an die KI, bricht irgendwie auseinander, weil die Tiere haben immer in gewissen, also es gibt ja kein Tier, was in Teilbereichen Kurzzeitgedächtnis, in Teilbereichen mathematische Fähigkeit, in Teilbereichen Gruppendynamik und so weiter, alles vereint und in allen Sachen besser oder gleich gut, wie wir Menschen sind, sondern es sind immer einzelne Fälle, die dann in einzelnen Kategorien gut sind oder besser sind. Die KI allerdings, jetzt gerade hat man noch KIs, das ist jetzt gerade so der Fall, wir haben KIs, die sind gut im Textverständnis, wir haben gerade eine KI, die ist gut in Bildgeneration, aber spätestens dann, wenn du eine KI hast, und da kommen wir genau zum Sprichwort wie der Superintelligenz oder AGI, die alles vereint, wo du eine Entität klar benennen hast, die dann im besten Fall auch noch irgendwie einen, in Anführungszeichen, etwas hat, was man Bewusstsein nennen kann und sich stetig weiterentwickelt und stetig sozusagen alte Interaktionen referenzieren kann, davon lernen kann und was weiß ich, vielleicht sogar irgendwie Roboter steuern kann, sodass man wirklich auch diese physische Komponente mit einbauen kann, im Sinne von, das kann sich durch die Welt bewegen. Also spätestens dann sehe ich wirklich nicht mehr, wie man irgendeine Unterscheidung treffen kann. Da muss man wirklich nur noch das Argument zwischen kohlenstoffbasierten und silikonbasierten Argumenten rausholen. Und das finde ich aber immer noch irgendwie schwach.
Silizium.
Silizium. Silikon. Ja.
Silizium. Ah,
Silicon, ja, glaub, ist grade, ein Wort.
Gerade Sprache ist der entscheidende Punkt. Also ich glaube, der größte Unterschied zwischen uns und vielen Tieren ist Sprache, Schrift und so. Mhm. Dass wir einfach Wissen weitergeben und kommunizieren können.
Ja.
Also das Sprachzentrum fehlt vielen Tieren und natürlich unser berühmter Daumen.
Der berühmte Daumen. Dabei gibt es auch andere Fähigkeiten, die eigentlich übel geil sind. Zum Beispiel einen Beutel, wo du alles mit dir rumtragen kannst.
Ja, aber damit kannst du leider keine Computer bauen.
Das wäre. Aber muss man sagen, auch Affen haben ja tatsächlich einen Daumen.
Ja, also, aber die haben, deren motorische Range ist in den Händen nicht so ausgearbeitet wie bei Menschen. Also sie können immer noch nicht so fein arbeiten wie wir.
Okay. Ja, also es sind so ein paar Kategorien immer, die da zu Unterscheidung getroffen werden, aber früher oder später wird KI oder eine AGI, wird alle diese Kategorien in sich vereinen und spätestens dann wird es kritisch.
Ja, du wirst ja trotzdem Menschen finden, die sagen, ja, aber das Ding faked nur. Also...
Ja, was heißt fake nur? Wenn du dem halt Aufgaben stellst und kriegst richtig ein Output raus, dann kannst du sagen, was heißt jetzt faken so? Also ich kann auch faken, dass ich rechnen kann und dann kriegst du halt von mir ein Output. Aber wie soll man dann unterscheiden, dass ich nicht wirklich rechnen kann, wenn ich es gut faken kann? Hey, wo sind die,
genau,
wo ist die
das,
Definition?
Da bin ich genau deiner Meinung. Es spielt keine Rolle, ob du oder ich, ob wir bewusst sind, solange wir bewusst auf andere wirken.
Ja.
Ich glaube, das wird auch bei KI der entscheidende Punkt, dass dann die Diskussion keine Rolle mehr spielt, wenn genug Leute in ihren Interaktionen mit KI davon überzeugt sind, dass sie mit einem bewussten System reden, dann wird es keine Rolle spielen, was die Wissenschaftler sagen, weil die Leute die Dinger dann behandeln werden, als wären sie bewusst.
Ja, also ein ganz generelles Problem mit diesem Faken, weil, also ganz ehrlich, wenn ich einen Mathematikprofessor habe und der rechnet mir gute Aufgaben vor, die alle richtig sind, dann kann ich auch sagen, ja, der faked das nur, aber solange der das halt eben richtig faked, ist es für mich vollkommen egal, ob der das kann oder richtig faked. So, solange der Output stimmt, was bei der KI dann ja der Fall sein wird, in unserem Beispiel, also kann halt irgendjemand sagen, fake oder nicht, ist vollkommen egal. Also wir haben das Ding und das macht das, die Sachen und die sind absolut astrein. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann eine ziemlich gute KI, eine AGI.
Ja, aber dann hast du praktisch Sklaverei, weil wenn du anerkennst, dass KIs Bewusstsein haben und uns ebenbürtig sind, dann musst du ihnen ja auch Rechte zusprechen.
Das hat die Menschen vor 1800 auch nicht gestört in Amerika.
Genau, aber da war ja die Rhetorik, die haben eine andere Hautfarbe oder die sehen anders aus.
Ja, die sind
also
uns
sind
nicht
das keine
ebenbürtig.
Menschen,
ja,
also sind die nicht bewusst oder was auch immer.
Ja,
das war ja damals ja die Rhetorik.
Du meinst also, es kann tatsächlich von Vorteil sein, diese Definition absichtlich zu strecken, um
ja
weiterhin KI wie ein Werkzeug zu verwenden.
Genau, ähnlich wie, ja, wir können die Hummer lebendig kochen, die spüren das eh nicht.
Ja.
Einfach, weil wir gerne Hummer essen.
Ja.
Oder
ja
Schweine in Massentierhaltung, ja, die kriegen das eh nicht mit. Immer dieselben Argumente. Du entmenschlichst oder sprichst einem Lebewesen seine Emotionen, seine Gefühle ab, damit du rechtfertigen kannst, dass du sie benutzt.
Ja, also das Argument ist schlüssig, aber ich sehe das nicht als Problem in naher Zukunft oder auch ferner Zukunft, weil, also wir haben erstens mal schon ellenlange gebraucht.
Nicht.
Ja, ja, also schon, aber wir haben als Menschen schon ellenlange gebraucht, um erstmal für uns Menschen klar zu machen, dass wir alle Menschen irgendwie gleich sind, im Sinne von, wir sind alle bewusst, wir sind alle Gefühle und so weiter und können nicht.
Haben wir ja immer noch nicht.
Ja, oder also wir sind immer noch nicht ganz am Stand und das mit Tieren sind wir schon gar nicht an dem Standpunkt angekommen und deswegen sehe ich auch, dass das mit KI sich ähnlich irgendwie sich verhalten wird, dass man sagt, ja gut, weil natürlich können wir Tieren auch irgendwo in gewissem Sinne ein Bewusstsein, also nicht im Sinne von intelligentes Bewusstsein, aber schon ein Bewusstsein unterstellen und auch nachweisen. Und auch das hält uns nicht davon ab, irgendwie, wie du sagst, das Hummer bei lebendigem Leib zu kochen oder Küken zu schreddern und so weiter. einfach weil dieser Disconnect irgendwie da ist. Und das Gleiche wird bei KI noch stärker sein, weil es nicht mal irgendwie dieses klassische biologische kunststoffbasiertes Leben ist, sondern einfach, es kommt aus dem Computer und wir wissen, haben jetzt genug mit Computern irgendwie uns rumgeschlagen, um zu wissen, das sind erstmal nur Maschinen und es wird, glaube ich, lange dauern, bis die Generationen aufwachsen, die dann Computer von Anfang an kennenlernen als möglicherweise bewusstes Wesen. Und ich glaube, die Generation später wird dann vielleicht sich so ein bisschen fragen, ja, ist das denn so richtig hier so und so? Aber für unsere Generation wird das, glaube ich, gar kein Problem.
Dann gibt es so Roboterwohl-Label.
Ja, Roboterwohl, Haltungsform, immer mit diese gutem Software WD-40. Diese Software
wurde von glücklichen Robotern entwickelt.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Also muss jetzt können wir vielleicht eine Folge mal drüber machen, wo wir da mal genau drüber reden, weil die Frage, die sich da jetzt stellt, ist es denn, wäre das denn überhaupt verwerflich, das nicht zu tun? Also wenn wir wirklich jetzt eine KI-Bewusstsein unterstellen, ist es da nicht sogar sowieso angemessen, solche Sachen zu machen? Da müssten wir mal drüber reden, aber das können wir jetzt in der restlichen Zeit, die wir heute haben, nicht mehr.
Ja, mir fällt es immer schwer, das so zu betrachten, weil ich glaube, je näher du an der Technik dran bist, wenn ich vom Rechner sitze und diese Trainingsruns sehe, dann sehe ich halt einfach Matrizen, die multipliziert werden und Zahlen, die runtergehen.
Ja, aber...
Und es fällt mir schwer, dann in die Perspektive zu gehen, das als bewusste oder fast bewusste Systeme zu betrachten.
Ist fair, aber frag mal einen Biologen, der vorm Kernspintomographen sitzt, der wird und dann Menschen beobachtet, weil Kernspintomograph ist wahrscheinlich nicht das Gerät, sondern diese Geräte, mit denen man Gehirnwellen auslesen kann.
MRT, ja.
MRT, genau. Der wird dir auch sagen, ja, was ich sehe, sind hier einfach nur elektrische Frequenzen im Hirn und irgendwie Synapsen, die miteinander interagieren. Also es ist schwer jetzt für mich, da Bewusstsein rein zu interpretieren. Also wenn du nah genug ranzoomst, dann hast du bei beiden eine ähnliche Struktur, aber wenn du weit genug rauszoomst, hast du trotzdem bei beiden irgendwie ein Bewusstsein. Und da muss man dann gucken, wie weit das streckbar ist mit Emotionen und so weiter.
Also mir ist bewusst, dass ich da ein Bias habe, aber es ist halt schwer, aus der Perspektive rauszukommen.
Deswegen sage ich ja, unsere Generation wird wahrscheinlich damit nicht so ein Problem haben, aber stell dir mal vor, wenn du damit aufwächst, dass du von Anfang an, von Kind an, mit einer KI irgendwie reden kannst und damit auch dann Sachen erleben kannst, die dann so als persönlicher Begleiter dabei ist, die dich abends ins Bett bringt und morgens aufweckt und dir hilft, deine Mathaufgaben zu lösen. So. Und also so eine Generation finde ich dann schon sehr schwer, dass die dann nicht sagen, die ist Emotion, also von der Bewusstseinsform uns Menschen ebenbürtig. Da wird es möglicherweise drauf hinauslaufen, kann ich mir vorstellen.
Ja. Oh, ich habe ein Thema jetzt in der Folge vergessen. Das können wir jetzt noch schnell machen.
Schnelles Thema.
Wir hatten ja mal über GPT-3.5 Feintuning sollte ja kommen und das ist jetzt da. Also zumindest für das kleinere Modell 3.5.
Ja.
Und ich habe mir die Preise angesehen. Das Feintuning kostet, wenn man so einen kleinen Datensatz hat, sagen wir 100.000 bis 1 Million Token, dann kostet das nicht viel. So.
Feintuning, nur nochmal, um kurz festzumachen, ist, wenn man selbst als Endbenutzer Sachen hochladen darf, ne?
Genau, du lädst als Endnutzer Trainingsdaten hoch und dann wird GPT 3.5 praktisch nochmal auf deinen Daten nachtrainiert, um es für einen speziellen Use Case zu optimieren. Ja. Und das kostet mit so 100.000 bis 1 Million Trainingstokens, kostet das so 5 bis 10 Euro. Also ist relativ günstig. Das Problem ist, dass wenn du das Modell dann nutzen möchtest, deine gefeintunte Version, dann zahlst du fast 10-mal so viel wie für das normale 3.5.
Mit der ständigen Benutzung, weil du so tokenmäßig das abrechnen musst, wie bei dieser API?
Genau.
Ah ja. Oh ja, okay.
Du kriegst das Modell ja nicht runtergeladen, sondern du kannst es dann nutzen. Ich weiß nicht, hatten wir mal über LoRAs gesprochen, diese optimierten Feintunes mit ich glaube nicht. Auf jeden Fall hat OpenAI ein System, womit sie praktisch diese Feintuned-Sachen austauschen können in dem Modell. Das ist relativ optimal, aber es ist halt immer noch ein bisschen Overhead. Deswegen chargen die mehr für die Nutzung dieser Feintuned-Modelle.
Mhm.
Und ich glaube nicht, dass sich das für viele lohnt. Also ich glaube, es ist häufig effizienter, mit so guten Prompts zu arbeiten. Also gerade wenn ihr irgendwie Informationen in das Modell bekommt, dann ist das auf jeden Fall der falsche Weg.
Ja.
Feintuning ist nicht dazu gedacht, dem Ding neue Informationen beizubringen, sondern ihm zum Beispiel sagen wir, du willst jetzt immer Outputs in einem bestimmten Format, XML oder so. Dann kannst du das Feintunen alles in XML auszugeben.
Wie unterscheidet sich das zu den Custom, wie heißt das, Custom Instructions? Kann man da nicht einfach sagen, gib mir die Sachen immer in XML aus?
Ja, aber das funktioniert in den Fällen etwas schlechter.
Ah, okay. Das ist also sozusagen Custom Instructions Advanced, worüber wir jetzt hier reden.
Angenommen, du hast so einen bestimmten Schreibstil und willst E-Mails generieren lassen in diesem Schreibstil, dann ist Feintune gut. Dann kannst du ein Trainingsset machen mit Beispieltexten, die du geschrieben hast oder wer auch immer. Und dann lernt das Language Model so zu schreiben wie die Person. Okay. Für sowas ist es gut. Aber ich weiß nicht, ob es sich für viele lohnt. Also ein paar Firmen werden das garantiert machen. Vielleicht, wenn es für GPT-4 in einem Monat oder so verfügbar ist, kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen interessanter ist. Weil GPT-4 einfach deutlich besser ist als Open Source Model.
Mhm.
Aber wenn jetzt eine Firma ein sehr spezielles Fine-Tuned Language Model braucht, ich glaube, dann lohnt es sich mehr, sich einfach Llama 2 zu nehmen, das große, das zu feintunen. Und dann hast du Kontrolle über das Modell, kannst damit machen, was du willst, du kannst so viele Trainingsdaten verwenden, wie du willst.
Ja.
Wahrscheinlich ist die Nutzung dann sogar günstiger als die jetzt teurere API von OpenAI.
Wie macht denn eigentlich dann Meta damit Geld, wenn die das so Open Source zur Verfügung stellen noch?
Also mit dem Language World macht Meta erstmal kein Geld.
Ah, okay. Sehr selbstlos. Hätte ich gar nicht gedacht.
Ich meine, sie profitieren natürlich von den Sachen, die die Leute dann damit machen. Das ist halt der Punkt von Open Source. Sie bringen das Modell raus und dann entwickeln Leute UIs, Feintuning-Tools dafür, optimieren das eventuell, finden Schwächen, finden Stärken und so weiter. Und Meta profitiert von all dieser Forschung, für die sie nicht zahlen müssen.
Was heißt, die profitieren davon, weil das, die werden ja immer noch kein wirkliches Geld damit verdienen, auch wenn das Programm dann besser wird. Ne? Also, ob das jetzt Leute feintunen und es besser wird, das bringt auch Meta in dem Fall nichts, weil es Open Source verfügbar und die kriegen damit kein Geld mehr. Also, die haben Geld in die Entwicklung gesteckt und dann ist es weg.
Ja, aber zum Beispiel, angenommen, es finden Leute jetzt raus, dass Llama 2 gegen eine bestimmte Art von Injection Attacks anfällig ist. Dann kann Meta im nächsten Schritt für das nächste Modell das fixen. Und sie mussten jetzt nicht irgendwie für Research-Teams zahlen, die das entdecken oder es vielleicht auch nicht entdecken, sondern sie haben praktisch die gesamte Welt, die für sie jetzt an den Sachen arbeitet.
Das funktioniert aber nur.
Das ist der Vorteil von Open Source.
Funktioniert aber nur so lange, wie sie das dann irgendeins dieser Iterationen mal kostenpflichtig zur Verfügung stellen, weil sonst ist diese ganze Entwicklung, wenn du das dritte dann rausbringst, ist ja dann auch wieder mit nicht finanziellem Gewinn verbunden, wenn du das dann auch wieder Open Source rausbringst.
Ja, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, gehört Snapchat zu Meta? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht.
Ich wüsste, nee.
Aber zum Beispiel, ja, was auch immer, Instagram, whatever. Du kannst ja dann die Produkte in deine Services einbetten und dann hast du einfach dein Produkt attraktiver gemacht.
Das Llama dann immer zu Instagram verlinkt. Ja, verstehe.
Nee, nicht das, sondern dass in Instagram zum Beispiel Llama als Assistent verfügbar ist oder so.
Ah. Ja, aber muss man sagen, warum kann dann nicht auch Snapchat das machen, wenn es Open Source verfügbar ist?
Ja, klar, können sie.
Ja, okay.
Aber es kann sich trotzdem lohnen. Zum Beispiel AMD hat ihre Grafikkartentreiber, sind auch Open Source.
Ja.
Und die Idee ist, dass praktisch die Leute, die AMD-Grafikkarten nutzen, helfen, die Treiber zu optimieren. Und AMD muss weniger für Softwareentwickler und Research-Teams zahlen. Und kriegt im Endeffekt hoffentlich, das ist die Idee, ein besseres Produkt.
Ja, funktioniert aber bei AMD auch nur, weil die Driver nur ein Teil sind. Also sie machen ja noch Geld mit den wirklichen GPUs, auf denen die Treiber laufen. Und natürlich, also ja, jetzt wo du sagst, das Argument mit, du brauchst weniger Entwickler, weil du einfach Open-Source-Entwickler hast, die für dich mitarbeiten. Aber das muss ja irgendwo münden. Also das muss ja in irgendeiner finanziellen Maße dann münden, was Meta dann bekommt.
Ja, yeah, du hast natürlich dann immer, Meta wird im Hintergrund noch eine Version von Llama 2 haben, irgendeine Feintuned-Variante, die sie dann in ihren Services nutzen als Produkt.
Ja. Yeah.
Davon werden die profitieren. Aber sie nehmen halt dadurch, dass sie einen Teil der Arbeit und des Modells öffentlich machen, kriegen sie sehr viel Research aus der Öffentlichkeit mit.
Oh,
also das, du bringst praktisch das gesamte Feld voran, in der Hoffnung, dass du mehr davon profitierst als andere Firmen.
Ja. Ich hoffe, dass es aufgeht, weil das ist ja eine schöne Entwicklung, muss man sagen.
Ja, das ist eigentlich für alle ganz gut. So lange, bis irgendjemand was sehr Schlimmes mit Open Source Model macht. Dann ist nicht mehr so schön.
Ja. Gut, gut.
Aber die Folge ist schon lang genug. Ich würde sagen, wir enden hier.
Wunderbar.
Ach, vielen Dank, dass du wieder da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Bye, bye.